Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe vom Rock Your Start Podcast, der Podcast für Gründer. Und ich habe heute mal wieder einen spannenden Interviewpartner. Und zwar ist das der Herr Dr. Daniel Biene. Und er ist Rechtsanwalt und heute Geschäftsführer der Firma Axiom in Kontinentaleuropa. Und kurz vorgestellt, was Axiom macht. Axiom vermittelt Juristen in Rechtsabteilungen von Unternehmen, also dort, wo keine eigenen Juristen eingestellt werden, weil das Unternehmen zu klein ist oder aus anderen Gründen, weil sie es auslagern, vermitteln die projektbezogen oder für länger Juristen in Rechtsabteilungen von Unternehmen, auch von Startups. Und das ist nämlich ziemlich spannend. Und ich will euch mal Daniel kurz ein bisschen näher vorstellen, was er alles schon so gemacht hat, weil das ist nämlich eine wahnsinnig spannende Vita und da werden wir natürlich gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Und er hat nämlich auch zwei Startups gegründet, die ihr sicherlich kennt, aber dazu gleich mehr. Also Daniel war viel in Amerika unterwegs und hat arbeitete unter anderem für Clifford Chance in Hongkong und für Freshfields Brockhaus Deringer in Berlin. Und nach seiner juristischen Tätigkeit wechselte er so die Seiten und arbeitete einige Jahre in Führungspositionen internationaler Medienunternehmen. Dort war er als Verlagsgeschäftsführer bei digitalen Plattformen im Bereich Stellen und Immobilien und zuletzt als President and CEO einer Tochtergesellschaft der Axel Springer AG in den USA tätig. Spannend. Anschließend hat Daniel in eigener unternehmerischer Verantwortung und mit Investments namhafter Venture Capital Funds mehrere erfolgreiche Internet-Startups gegründet. Unter anderem ist er nämlich Gründer der zu den Pionieren im Segment Legal Tech zählenden Unternehmen Smart Law und LegalBase. Ja, und ich denke mal, gerade diese zwei Plattformen sollten mit Sicherheit einigen bekannt sein. Nach der Akquisition von Smart Law durch Wolter Kluwers übernahm er dort die Leitung des gesamten Digitalgeschäfts. Heute ist Daniel Geschäftsführer von Axiom für Kontinentaleuropa und daneben engagiert er sich noch in den Beiräten verschiedener innovativer Digitalunternehmen. Ja, ich würde sagen, spannendes Leben und ich freue mich jedenfalls sehr auf das Gespräch mit dir, Daniel. Hi.
Ja, danke Frank. Freut mich sehr, hier sein zu dürfen.
Ja, ich bin ganz gespannt. Also du hast ja wirklich schon viel erlebt, ist ja Wahnsinn. Und unsere Gründer interessiert natürlich vor allen Dingen das, was du heute machst in deiner jetzigen Stellung. Gerade im Bereich Rechtsanwalt, auch im Medienbusiness und was du da gemacht hast. Also lass uns doch am Anfang mal so ein bisschen über deine Gründungen sprechen. Du hast selber also zwei Startups gegründet. Smart Law und LegalBase. Vielleicht magst du da so ein bisschen mal was zu erzählen, wie das alles dazu gekommen ist.
Kann ich gerne machen. Auch auf die Gefahr hin, dass das klingt wie so eine ganz billige PR-Story, was ich irgendeine Agentur ausgedacht haben. Ja. Denn es war in der Tat eigentlich so eine durchaus klassische Gründergeschichte. Ich bin, wie du eben erzählt hast, eigentlich gelernter Rechtsanwalt. Bin aber dann auch relativ schnell raus aus dieser Branche und habe quasi Seitenwechsel gemacht auf die Management-Seite und hatte dort jahrelang mit juristischer Arbeit überhaupt nichts mehr zu tun. Außer, dass ich Kunde war von Juristen, Rechtsanwälten in Kanzleien und den Rechtsabteilungen der Unternehmen, wo ich gearbeitet habe. Und da habe ich mich immer ziemlich geärgert über die Dinge, wie sie da dann so ablaufen, weil ich es häufig einfach sehr unbefriedigend und ineffizient fand. Und so ein wiederkehrendes Schlüsselerlebnis, was ich hatte, war das Thema NDAs, also Vertraulichkeitserklärungen, die ich ständig für alle möglichen Projekte brauchte. Und konnte das natürlich auch nicht selber machen, weil es auch gar nicht meine Aufgabe war und es auch eigentlich nicht sozusagen gestattet war in der Organisation, musste immer über die Rechtsabteilung gehen. Und das hat regelmäßig ewig gedauert für meinen Geschmack. Teilweise so lange, dass das Projekt, um das es eigentlich ging, schon fast wieder gestorben war. Mhm. Und zu einem Überfluss wurde mir dann noch so eine heftige Rechnung dafür präsentiert, die ich auch meist ziemlich überflüssig fand. Mhm. Und dadurch hat sich bei mir so ein gedanklicher Prozess in Gang gesetzt, wie kann man das eigentlich besser machen? Und wahrscheinlich dann, jedenfalls im Rückblick nicht ganz überraschend, bin ich dann zu dem Ergebnis gekommen, dass ich das irgendwie automatisieren lassen muss, weil gerade Vertraulichkeitserklärungen und solche Standarddokumente ja eigentlich nicht Rocket Science. Da steht mehr oder weniger immer das Gleiche drin. Man muss ein paar Sachen ändern, je nachdem, worum es geht. Wahnsinnig kompliziert ist es nicht. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum sich da jemand hinsetzen soll, stundenlang drüber brüten und dann mit wissenschaftlicher Präzision da irgendwas zu erarbeiten. Das ist so mehr oder weniger immer das Gleiche.
Ja.
Und so ist eigentlich damals die Gründungsidee für Smart Law entstanden.
Genau, und wir können einfach mal sagen, also was ist genau Smart Law? Also letztendlich eine Plattform, die Dokumente, Rechtsdokumente anbietet, Vorlagen.
Genau, es sind keine Vorlagen, darauf haben wir immer seit dem ersten Tag großen Wert gelegt. Ja. Also es liegen keine Vorlagen dahinter, wo dann irgendwelche Lückentexte ausgefüllt werden, sondern es liegt eine Software dahinter, die auf Grundlage eines Frage-Antwort-Dialogs die Dokumente tatsächlich immer individuell zusammenstellt, was einfach eine viel höhere Flexibilität und viel mehr Maßschneiderei ermöglicht, als es bei so klassischen Formularen mit Lückentexten der Fall wäre. Mhm.
Also Digitalisierung von Verträgen quasi, ne?
Genau. Mhm. Also man nennt das in der IT-Fachsprache ein Expertensystem, was dahinter liegt. Also im Prinzip Entscheidungsbäume, an denen man sich dann in einem Frage-Antwort-Dialog entlanghangelt, den wir dann natürlich so gestaltet haben, dass er absolut laientauglich ist. Das werden immer vielleicht einfache Fragen gestellt, mit man damit einfach Multiple-Choice-Antworten beantwortet, oder man muss auch mal einen kleinen Text irgendwo eingeben. Und auf Grundlage dieser Informationen, die das System dann sammelt, werden anschließend durch die Software die Dokumente erstellt.
Jetzt muss ich mir das wie vorstellen. Jetzt hast du ja gearbeitet in einem Unternehmen. Bist wahrscheinlich ja selber auch jetzt nicht der Techniker, Webentwickler, wie auch immer. Es ist ja jetzt schon eine sehr digitale. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie sind so die Schritte gewesen, wirklich, dass nachher eine entwickelte Plattform, eine hochdigitalisierte Plattform dort aufgebaut wurde? War das nicht erstmal für dich ein Riesenberg an Fragen, wie man das Ganze umsetzt? Und ich meine, du musstest ja immerhin wahrscheinlich noch arbeiten, ne? So den ganzen Tag.
Ja. Nee, in der Tat. Ich hatte auch wirklich erschreckend wenig Ahnung von den erfolgsentscheidenden Themen. Nicht zu sagen, eigentlich gar keine Ahnung. Und
manchmal ist das gar nicht schlecht für den Erfolg.
Ja, wirklich, ja. Also im Nebelstochern war es damals wirklich. Und ich denke, das kann man dann auch erst im Rückblick wirklich erkennen. Also ich denke, was dann den Ausschlag gegeben hat und eigentlich die Grundlage dann doch des relativ guten Erfolgs waren einfach die Leute, die sich dann letztlich zusammengefunden haben. Und das war auch eigentlich mein erster Schritt, weil ich wusste natürlich, dass ich alleine nicht zu Potte kommen werde, schon aufgrund meiner Unwissenheit.
Ja.
Und habe mir dann Mitgründer gesucht, zwei Mitgründer. Also wir waren dann zu dritt. Die Kollegen hatten eigentlich auch sehr komplementäre Skills. Und einen großen Durchbruch sozusagen hat auch unser erster Angestellter gebracht, der unser CTO dann war. Sehr erfahrener Informatiker, der auch sehr viel Wert gelegt hat auf bestimmte Best Practices, also agiles Arbeiten mit Scrum, solche Themen, von denen ich vorher auch zugegebenermaßen noch nie gehört hatte. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, da war das doch noch nicht so in aller Munde wie heute.
Wann war das? Wann habt ihr das aufgebaut?
Das ging 2011 los.
Aber eine Sache ist ganz spannend. Also ich mache ja viel Positionierung und Geschäftsmodellentwicklung halt mit Gründern. Und das ist ja eben das, was ich kurz so eingeworfen habe. Vielleicht war das gar nicht so schlecht, dass du von gewissen technischen Dingen keine Ahnung hattest, weil ich glaube, die Denke ist eine ganz andere, ne? Dass man ganz andere Probleme sieht. Und ich glaube, und das ist das Spannende, dass du im Grunde genommen, das zeigt ja auch den Erfolg dieser Plattform und der Gründung, dass du zunächst mal einfach ein Problem erkannt hast und an die Lösung gedacht hast. Ja, und dass das natürlich ein langer Weg ist, das irgendwie aufzubauen. Aber es ist ja nur eine Frage des Wies, ne? Wie schaffen wir das? Aber die Frage,
was gibt es für ein Problem? Und ich bin nicht der Einzige und ich glaube, es haben viele das Problem und du hast an eine Lösung geglaubt. Ich glaube, dass das tatsächlich sehr, sehr wertvoll ist und deswegen meine ich das zwar als Scherz, dass das manchmal gar nicht so schlecht ist, von anderen Dingen oder von der Technik keine Ahnung zu haben, aber ich glaube, darüber hast du in dem Moment dann vielleicht einfach zwar schon vielleicht hast das geahnt natürlich, logisch, aber finde ich gut. Also Problem erkannt, eine Lösung entwickelt und dann letztendlich halt sich Leute gesucht, um das Wie zu klären. Wie kriegen wir das letztendlich gelöst? Ne? Finde ich auf jeden Fall clever.
Ja, wobei ich, also in meiner Erfahrung muss ich sagen, das Letztere war dann eigentlich wirklich ausschlaggebend, weil ich denke, das ist auch eigentlich eine Binsenweisheit, aber Ideen und sozusagen Visionen und so, die bekommt man im Dutzenderpack hinterhergeworfen. Ja. Das ist per se erstmal nichts wert. Ja. Es kommt letztlich auf die Umsetzung an. Und ja. Das hätte ich alleine nie im Leben hinbekommen, muss ich sagen. Einfach weil ich diese Kenntnisse, die da dann aus meiner Sicht absolut erfolgsentscheidend sind, damals jedenfalls nicht gehabt habe.
Ja. Ja, aber die Idee ist es manchmal, ne? So die Idee oder die Problemerkennung, ne? So, das glaube ich, ist immer wichtig. Weil ich sag mal so, laut Statistik ist es ja zumindest noch so, ich glaube, es wird besser durch gute Strategien, Lean Startup und so weiter, sehr nah an den Kunden Dinge zu entwickeln. Aber es gibt noch Statistiken, die sagen, nach 5 Jahren sind 9 von 10 Startups halt nicht mehr am Markt. Und der Hauptgrund ist natürlich, dass man eine Hypothese aufgestellt hat. Ich habe hier was ich meine, was sich verkaufen lässt. Und am Ende wird halt dann doch festgestellt, es war doch ein zu kleiner Markt für meine Idee vorhanden. Und also ich denke, wie gesagt, mit den aktuellen Techniken ist das alles besser.
Genau, aber das liegt eben auch daran, dass es klingt vielleicht so ein bisschen überheblich, aber ich glaube, diese Scheiterquote, die du gerade genannt hast, hängt auch daran, dass häufig dann an dieser Vision festgehalten wird und dann wird halt der Stiefel so durchgezogen. Und das führt dann halt dazu, dass man am Markt vorbei arbeitet. Und das wäre wahrscheinlich nicht passiert oder mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit passiert, wenn man eben bestimmten Best Practices gefolgt wäre. Beispiel, indem man iterativ gearbeitet hätte und immer ganz kleine Schritte genommen hätte und dann im Markt getestet hätte, funktioniert das nicht, was muss ich verbessern, statt eben mit dieser großen Vision und dem Kopf durch die Wand dann da zu laufen, ne, und dann erst Jahre später festzustellen, dass es vielleicht doch nicht funktioniert hat.
Ich hoffe, dass das zumindest heute so ein bisschen durch die ganzen aktuellen Iterationsschleifen nah am Markt, Build, Measure, Learn, ne, dass man halt immer wirklich nah am Kunden diese Dinge aufbaut und an Bedürfnissen und korrigiert und seine Eitelkeit auch ablegt im Endeffekt. Ne? Also ich erlebe auch viele Gründer, die einfach sehr eitel sind an ihrer Idee und da sehr genau fest dran harren. Und dann, glaube ich, wie du auch sagst, muss man sich nicht wundern, wenn man dann doch knapp vorbeigeschossen hat letztendlich. Ne? Und der Kunde entscheidet, das ist ja relativ einfach. Ne? Der Kunde entscheidet durch Kauf, ob das Produkt das wert ist und ob man was getroffen hat. Wie ging es dann weiter mit Legalbase? War das parallel oder muss man das jetzt so in Reihe sehen?
Das muss man in Reihe sehen. Das ist in der Tat die logische Fortsetzung gewesen. Also wie vorhin schon beschrieben, ist SmartLaw eine Software, die automatisiert Dokumente generiert. Und wir haben damals gemerkt, dass das soweit durchaus gut funktioniert, aber es erfüllt nur einen Teil der Bedürfniskette. Also diese Situation, man möchte irgendwas schriftlich regeln und braucht dafür ein Dokument, die gibt es zweifellos. Es gibt aber auch die Situation, dass man dann immer noch Fragen hat oder Unsicherheiten oder es dann irgendwelche Folgethemen gibt, die sich aus der Sache, die man mit dem Dokument geregelt hat, ergeben. Und dann stellt sich die Frage einfach, was macht man dann? Und die klassische Antwort auf die Frage ist natürlich, entweder man geht zum Anwalt und beauftragt den oder man steckt den Kopf in den Sand und macht gar nichts, weil man denkt, der Anwalt ist zu teuer oder man hat da irgendwelche sonstigen Hemmschwellen, da macht man halt nichts, ne? Und womöglich fliegt einem die Sache dann anschließend um die Ohren, weil es eben doch rechtlich nicht wasserdicht war. Und also das ist ja so die klassische Situation, die eben klassischerweise auch nicht besonders erfreulich ist. Viele gehen dann eben nicht zum Anwalt, schon aufgrund dieser mangelnden Preistransparenz. Man weiß eben nicht, was kostet mich der Spaß. Und deswegen kann man keine bewusste Einkaufsentscheidung treffen. Weswegen es dann häufig verbleibt und man anschließend die Sache dann ausbaden muss, die Konsequenzen tragen muss, die sich daraus ergeben. Und das ist eben eine sehr unbefriedigende Situation. Ich denke, das kennt jeder. Da gibt es auch haufenweise sogar Statistiken aller möglichen Organisationen zu diesem Thema, die jetzt mal so über einen Kamm geschoren, sinngemäß besagen, dass 80% der Leute dann am Ende eben keine rechtliche Beratung in Anspruch nehmen und den Kopf in den Sand stecken. Mhm. Und da wollten wir einfach eine Alternative schaffen. Und auf der Idee beruhte die Gründung von LegalBase, was letztlich ein Festpreis-Marktplatz für Anwaltsdienstleistungen ist. Also da geht es nicht mehr um Dokumente, sondern es geht um eigentlich letztlich ganz klassischen anwaltlichen Rat oder bestimmte anwaltliche Leistungen, die wir aber mit Preisschildern versehen haben. Also wir haben einfach ein Preisschild draufgeklebt und eine ganz genaue Leistungsbeschreibung, was bekommst du eigentlich fürs Geld, sodass du dir dann online vor deinem Bildschirm überlegen kannst, ist es mir dieses Investment wert, dieses Thema, was ich halt gerade lösen möchte.
Wird das mit eigenen Rechtsanwälten gelöst, die das Angebot dann umgesetzt haben? Oder waren das freie oder war das offen, dass sich da jeder Anwalt letztendlich entscheiden konnte, ey, da mache ich mit, da für diesen Preis würde ich diese Dienstleistung auch anbieten und das wäre für mich okay?
Ist eine kuratierte Plattform. Also es sind freie Anwälte, nicht bei uns angestellte Anwälte. Die allerdings ausgewählt sind. Also wir haben natürlich da viel Zeit mit diesen Fragen verbracht. Wie wollen wir das Ganze aufsetzen? Wollen wir sozusagen so eine Self-Service-Geschichte machen, wo sich jeder Anwalt anmelden kann oder nicht? Und letztlich auch nach diversen Tests und so weiter sind wir zum Schluss gekommen, dass so eine Mischform im Sinne einer kuratierten Plattform am sinnvollsten ist. Also wo sich Anwälte sozusagen bewerben können, wir aber eine gewisse Qualitätskontrolle durchführen und dann Anwälte zulassen oder auch nicht zulassen.
Das ist spannend, weil es ist, kann ich mit Sicherheit bestätigen, auch Gründer und so und Unternehmer mich regelmäßig fragen, also es besteht auch überhaupt kein Netzwerk oder eine Idee, ne? Also wie viel werde ich gefragt, kennst du jemanden, kennst du einen Anwalt, kannst du mir wen empfehlen, ne? Und ich muss auch da häufig, ich habe natürlich, kenne so ein paar und die kann ich auch häufig weiterempfehlen, aber auch nicht immer zu jedem Thema. Aber auch da merkt man tatsächlich, fehlt es an klarem, transparenten Angebot. Man kann schwer was dazu sagen, auch wenn man jemanden empfiehlt, ist tatsächlich ein Problem, was ich auch tatsächlich täglich so spüre und merke, dass man tut sich auch unsicher mit so Empfehlungen manchmal, ne? Also wie das ja immer so ist, ne? Man weiß nicht genau, was das dann im Endeffekt kostet, dann kriegt man eine Meldung zurück, Mensch, wer hast du mir da empfohlen? Out of range, das ist ein spannendes Thema. Wer nutzt das? Ja,
letztlich finde ich es gar nicht so spannend, wenn ich dir da in Anführungsstrichen widersprechen darf, weil es auf die gleichen Themen ankommt, auf die es in anderen Bereichen auch ankommt. Denn in meiner Warte, und da werden mir einige Anwälte sicherlich den Kopf abreißen, weil sie sich da anders wahrnehmen, aber in meiner Warte ist das ein Dienstleistungsberuf. Ja. Und dementsprechend muss man sich dann auch verhalten am Markt. Man ist Dienstleister und man muss einfach transparent Angebote machen und dann auch transparent die Serviceleistung erbringen. Und das funktioniert aber in der Realität bei Anwälten mal besser, mal schlechter. Wir haben dann eben versucht, für LegalBase die Besseren auszuwählen, von denen wir wussten, dass die sich auch als Dienstleister wahrnehmen und dann den Nutzern gegenüber auch die Leistung zu dem Preis erbringen, zu dem sie versprochen wurde, und dann nicht diese Effekte einsetzen, die man leider in dem Markt auch häufig beobachten kann, dass dann noch sozusagen Upselling betrieben wird oder dann irgendwas gefunden wird, was angeblich auch noch wahnsinnig riskant und schwierig ist und wo der Anwalt dann unbedingt noch ein paar Stunden reinbuttern muss für 250 € die Stunde.
Genau.
Oder so. Das sind die klassischen Sätze. Und man anschließend als Kunde eigentlich verunsicherter ist als vorher. Man kommt rein, wollte eigentlich ein Problem lösen, aus der Welt schaffen, sich eine gewisse Sicherheit geben und findet sich dann, wenn ich das mal so formulieren darf, in den Fängen dieses Dienstleisters und wird irgendwie komplett umgekrempelt und die Taschen werden entleert. Und anschließend ist man unsicherer als vorher und ist auch noch viel mehr Geld los, als man sich das eigentlich vorgenommen hatte.
Und häufig ja noch nicht mal so, dass man dann, also man hat ja zum Ziel, oft wenn man zum Rechtsanwalt geht, eine Rechtssicherheit zu erlangen, die ja doch oft auch gar nicht, also ich bin jetzt kein Rechtsanwaltsprofi, um Gottes Willen, also kannst mir gerne widersprechen. Aber das erlebe ich jetzt zum Beispiel bei dieser aktuellen Corona-Krise ja, wenn es um Soforthilfen geht und so weiter. Ich kriege unglaublich viele Meldungen von meinen Gruppenteilnehmern und Mitgliedern. Ey, ich habe mit einem Anwalt gesprochen, der liest die Richtlinie so und er versteht sie so. Also bin ich doch, dann sage ich immer so, Vorsicht. Das sind natürlich alles Experten und gut ausgebildete Leute. Aber es gibt ja zu verschiedenen Themen, kann ja ein Rechtsanwalt jetzt nicht einfach eine Rechtssicherheit seinen Kunden vermitteln, ja, für bestimmte Richtlinien, die wahrscheinlich erst irgendwelche Gerichte in Zukunft klären müssen, ob halt nun mal ein Solo-Selbstständiger jetzt, darf er jetzt nun eigentlich die komplette Soforthilfe für private Lebenshaltungskosten, ne, weil da irgendwelche Richtlinien so und so ausgedrückt worden sind oder nicht. Also ich glaube, es ist ein Fehler zu sagen, nur weil man beim Anwalt ist, hat man da immer eine eindeutige Rechtssicherheit am Ende, oder?
Ja, also da muss ich auch den Anwälten recht geben. Also Rechtssicherheit in dem eigentlichen Sinne gibt es nicht immer. Mhm. Aber man kann die Dinge schon stabilisieren, ja. Indem man dann zumindest dem Mandanten natürlich mit den entsprechenden Disclaimern, wenn es denn sein muss, aber man kann dem Mandanten schon eine eindeutige Empfehlung geben, eigentlich, ja. Ich würde mal behaupten, in 100% der Fälle.
Ja.
Man muss sich nur darauf einlassen und so ein bisschen in dieses Dienstleistungs-Mindset hereinbegeben. Und das können manche Anwälte besser, manche weniger gut. Einige sehen sich auch eher als Akademiker, die dann da so wissenschaftliche Analysen produzieren und
bezahlte.
Auch sich eher in so einer Rolle des Bedenkenträgers einfach sehen. Und die sehen sich so als Warner, was alles gefährlich sein könnte. Aber das ist ja nicht der Mindset des Kunden. Der Kunde ist ja im Regelfall schon gewarnt, sonst würde er nicht zum Anwalt gehen. Und jetzt möchte er aber einfach eine klare Orientierung haben.
Ja, aber es ist dieses große Gap, ne, was zwischen dem Kunden und zwischen dem Anwalt. Man, klar, ich habe vielleicht auch durch meinen Beruf ein gewisses Rechtsverständnis bei manchen Dingen und Gründungsformalitäten vielleicht so mehr erarbeitet, aber mehr halt darf ich ja auch nicht und kann ich auch nicht. Aber es ist natürlich ein riesen Gap, was man auch dann hat. Und ich sag mal so, ein guter Anwalt natürlich, also hat natürlich leichtes Spiel bei verunsicherten Kunden, entsprechend seine Dienstleistung oder vielleicht auch mehr als das, was er eigentlich braucht, zu verkaufen, weil klar, weil da ein Kunde ist, der es am Ende gar nicht einschätzen kann, was brauche ich eigentlich am Ende alles. Ne? Also von daher klingt Legal Tech für mich schon fast wie eine Art Gewährleistung, Treuhänder fast schon, der das Ganze im gewissen Rahmen dann auf jeden Fall und Klarheit, ne, dem Kunden vermittelt, finde ich eine spannende Sache auf jeden Fall. Ja, spannendes Thema. Ja, sprechen wir mal über deine aktuelle Tätigkeit. Heute bist du Geschäftsführer von Axiom. Und erzähl doch mal, was das für ein Unternehmen ist und wie du da hingekommen bist und wie so eine Tätigkeit jetzt aussieht.
Ja, gerne. Hingekommen bin ich eigentlich als wiederum natürliche Fortsetzung der Themen, die wir gerade schon angerissen haben.
Genau. Mhm.
Axiom bedient allerdings eine ganz andere Zielgruppe, nämlich vor allem die Rechtsabteilungen von Unternehmen, kleineren Unternehmen, hauptsächlich aber größeren Unternehmen. Mhm. Und dort geht es auch wiederum darum, diese tradierten Modelle in der Branche aufzubrechen. Und das ist auch der Grund, weswegen ich dabei bin, weil ich da quasi Blut geleckt habe durch meine Gründung Ich hatte ja vorhin erzählt, wie ich überhaupt quasi wieder zurück in diese Branche gerutscht bin, eben durch diese Gründungen. Und dadurch ist es mir einfach ein großes Anliegen geworden, diese teils wirklich, man muss sagen, immer noch mittelalterlichen Strukturen, die es in der Rechtsbranche gibt, ein bisschen aufzubrechen und einfach smarter zu machen. Denn die klassische Situation, die man da so vorfindet, das hatten wir eben auch schon angerissen, ist eben alles andere als kundenfreundlich. Und das geht mir persönlich gegen den Strich, muss ich sagen. Hat vielleicht auch was eben mit meinem unternehmerischen Background zu tun. Ich denke immer in unternehmerischen Kategorien und mit einer gewissen Kundenorientierung. Und wenn man mit diesem Mindset an die Rechtsbranche herangeht, ist nicht da vieles doch sehr im Argen und ist einfach seit Jahrhunderten unverändert. Ja, und bei Rechtsabteilungen von Unternehmen ist so eine ganz klassische Situation, die man eigentlich immer vorfindet, dass die Rechtsabteilung einfach begrenzte Kapazitäten hat. Also da gibt es dann so und so viele Leute, die Justiziare sind in der Rechtsabteilung. Und der Arbeitsanfall ist aber nicht statisch, nicht? Sondern es gibt halt immer Projekte und Themen, die so aufpoppen durch neue Gesetzgebungen, durch irgendwelche Zukäufe, Datenschutzthemen und so weiter. Und dadurch ist der Arbeitsanfall recht schwankend in Rechtsabteilungen. Was bedeutet, dass es immer so eine, ich sag mal, eher so eine Minimalbesetzung gibt von Mitarbeitern, die so den normalen Anfall abdecken können. Wenn dann aber irgendwas Besonderes reinkommt, schaffen sie es nicht mehr. Und dann wird es klassischerweise zu Kanzleien gegeben. Externen Kanzleien, die dann diese Themen bearbeiten. Und das ist eine sehr unbefriedigende Situation, weil es zum einen einfach enorm teuer ist. Die Kanzleien rechnen im Regelfall dann eben über Stundensätze ab. Das geht dann so bei 250 Euro meistens los bei Wirtschaftskanzleien. Nach oben hin offen. Sehr, sehr teure Geschichte, deutlich teurer, als es der Fall wäre, wenn es ein eigener Mitarbeiter im Haus bearbeiten würde. Und man hat, und das ist eben ja auch schon angeklungen, dann allerlei so Effekte drin, dass man eben für diese 250 Euro die Stunde, sage ich jetzt mal pauschal, auch nicht unbedingt immer eine 100% Service- und lösungsorientierte Leistung bekommt. Weil eben schon alleine durch dieses Stundenhonorarmodell die Incentivierung der Kanzlei, die dann diese Overflow-Arbeit bearbeitet, eigentlich eher ist, die Dinge zu komplizieren und in die Länge zu ziehen, als sie schnell und pragmatisch einfach mal so zu lösen, wie man das als Inhouse-Jurist eigentlich tun würde. Und dadurch wird die ganze Geschichte noch teurer, als sie eigentlich sein müsste, und auch einfach sehr komplex, weil die Kanzlei ist ja dann ein externer Dienstleister mit dem Informationsfluss dahin und wieder zurück und so, da gehen immer Themen verloren.
Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Das ist halt ein Riesenproblem, ja.
Ja, also das ist eine ganz klassische Situation, die enorm unbefriedigend und vor allem auch enorm teuer ist für Unternehmen. Mhm. Deswegen gibt es eigentlich schon seit einiger Zeit eine Bestrebung, das kann man auch an Statistiken ablesen, Themen eher in-house zu halten, als sie an Kanzleien herausgeben zu müssen. Mhm. Es ist aber nur begrenzt sinnvoll, dann immer mehr Leute intern im Unternehmen einzustellen, weil es eben ein schwankender Arbeitsanfall ist. Und wenn dann die Kurve gerade nach unten ist, weil halt gerade keine großen Projekte laufen, dann sitzen diese Leute, die man angestellt hat, halt rum und haben nichts zu tun. Und das ist nicht besonders wirtschaftlich. Mhm. Und deswegen, und da komme ich dann zu deiner Ausgangsfrage, was macht Axiom eigentlich? Axiom positioniert sich genau an dieser Stelle. Wir stellen in solchen Situationen Unternehmen Juristen zur Verfügung, die bei uns angestellt sind und die wir quasi entleihen an die Unternehmen, um quasi diesen schwankenden Arbeitsanfall und auch die wechselnden fachlichen Qualifikationen, die in diesen Situationen gefragt sind, auszugleichen und einfach so eine gewisse Flexibilität in die Unternehmensrechtsabteilung zu bringen, personell, so dass sie eben die Themen nicht mit diesem unbefriedigenden Konstrukt und diesen unbefriedigenden Konsequenzen jedes Mal, wenn es halt einen Overflow gibt, an externe Kanzleien ausgeben müssen.
Wie muss man sich das in der Praxis vorstellen? Das heißt also, ich bin jetzt Startup oder ich bin jetzt Unternehmen, habe jetzt ein Unternehmen und es gibt jetzt quasi einen Bedarf, was weiß ich, was, wo die DSGVO eingeführt wurde, Datenschutz, vielleicht ja auch durch Corona gerade, also bestimmte Themen, die jetzt gerade massiv bearbeitet werden müssen. Kriege ich dann eine Auswahl an Anwälten von euch vorgeschlagen und ich wähle dann aus oder ich habe dann wirklich auch Gespräche oder sagt ihr, du pass auf, du hast folgendes Problem, da haben wir unseren Expertenanwalt X für, den kriegt ihr oder wählt das Unternehmen, ich sag mal, seinen Wunschkandidat aus?
Also wir diktieren den Unternehmen niemanden, den sie dann nehmen müssen, sondern wir hören einfach zu, was sind die Bedürfnisse, um welche Themen geht's. Und dann, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, der aber völlig hinter den Kulissen stattfindet, matchen wir das mit den Juristen, die wir an Bord haben. Und das sind weltweit inzwischen 2600, also schon ein relativ großer Pool. Also wenn wir eine Kanzlei wären, wären wir eine der weltweit größten Kanzleien. Und deswegen ist auch dieser Matching-Prozess eben so wichtig. Da bauen wir gerade auch noch diverse neue tech-gestützte Tools auf, um diesen Matching-Prozess noch besser zu gestalten. Aber wir nehmen einfach die Kundenwünsche dann mit und matchen das. Und dann schlagen wir auf Grundlage dieses Matchings dem Kunden Juristen vor, 2, 3, 4 Juristen, von denen wir denken, das könnte gut passen. Und dann schauen sich die Unternehmen, die Startups, um wen auch immer es sich dann handelt, an. Denken wir das auch? Könnte das passen? Möchten wir die persönlich mal kennenlernen, mit denen sprechen, um zu schauen, ob auch in der Realität das gut funktionieren kann und die Chemie stimmt? Wenn nicht, dann gehen wir auch nochmal in den Matching-Prozess und schauen nochmal. Und so finden wir eigentlich immer, kann man fast sagen, also mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, wenn es um sehr exotische Themen geht, einen passenden Match.
Was machen die denn, wenn sie gerade nicht in Unternehmen arbeiten? Also ich sag mal so, wenn oder habt ihr eine so hohe Auslastungsquote, dass ihr im Prinzip keine Off-Zeiten habt, wie man so schön sagt? Habt ihr Daten mit Sicherheit, wie lange bleibt denn so im Durchschnitt so ein vermittelter Anwalt im Unternehmen? Also wie muss ich mir das vorstellen? Sind das eher viele Monate oder sind das eher viele Wochen? Ist wahrscheinlich natürlich sehr unterschiedlich, ist völlig klar, aber da wird es wahrscheinlich eine Kennzahl drüber geben.
Ja, nee, die gibt es absolut, kann ich dir auch sagen. Also unsere Auslastungsquote liegt zum Glück bei deutlich über 90%. Das heißt also, diese Down-Zeiten sind für uns nicht so ein richtiges Thema. Das ist natürlich, also in der Theorie ist das schon ein wichtiges Thema für uns, weil es für uns natürlich sehr unerfreulich wäre, wenn eben unsere Juristen nicht beim Kunden sind. Ja. Das wäre für unser Geschäftsmodell unschön. Ja. Kommt aber zum Glück so gut wie nie vor. Deswegen, da sind wir wieder bei diesem Thema Matching. Das ist natürlich also nicht nur für den Kunden sehr wichtig, dass er dann auch den genau passenden Juristen findet, sondern auch für uns, dass wir da sorgfältig matchen, damit wir eben schauen können, dass unsere Juristen auch immer gut beschäftigt sind.
Klar, so wie bei so einer Airline, ne? So, wenn die Flugzeuge auf dem Boden sind, dann ist ja logisch, dass ihr da entsprechend gut verteilt und das ist dann natürlich dann der Erfolg, dass ihr da gutes Matching habt. Genau, wie lange verbleiben so die Juristen?
Statistisch 9 Monate. Das ist so der durchschnittliche Verweildauer. Aber wie immer bei einem Mittelwert schwankt das in beide Richtungen. Also wir haben auch schon nur für 1 Monat Projekte gemacht, haben auch Dinge, die teilweise schon seit Jahren laufen. Ja. Der Schnitt ist 9 Monate. Und es gibt dann aber auch einen großen Spielraum bei der Intensität sozusagen. Also einige unserer Juristen sind beim gleichen Kunden Vollzeit im Einsatz. 5 Tage die Woche, ganz normal. Wir haben aber auch andere Kunden, wo unser Jurist nur 1 Tag oder auch manchmal nur 1/2 Tag in der Woche im Einsatz ist.
Also das sind quasi...
Ja, wir haben auch, und das ist auch gerade bei Startups und kleineren Unternehmen sehr beliebt, wir haben dann auch sozusagen, wir stellen so virtuelle Rechtsabteilungen sozusagen zur Verfügung. Also das sind dann meistens Unternehmen, die wollen oder können keine eigene Rechtsabteilung sich aufbauen, weil sie einfach noch zu klein sind häufig. Mhm. Oder auch teils bei Tochtergesellschaften internationaler Unternehmen, die einfach vor Ort Unterstützung brauchen, aber keine eigene Rechtsabteilung aufbauen wollen, weil die Rechtsabteilung eigentlich im Headquarter irgendwo anders sitzt. Mhm. Da ist es dann häufig ganz sinnvoll, einfach für einen Tag oder einen halben Tag in der Woche jemanden zu haben, dem man dann die Themen zurufen kann, die dann während der Woche so aufgekommen sind, um dann da einfach eine schnelle, pragmatische Antwort zu bekommen, statt eben diese ganze Nummer mit der Kanzlei jedes Mal durchlaufen zu müssen.
Ja, spannend. Lass uns mal so inhaltlich ein bisschen überlegen. Jetzt habt ihr ja, wie gesagt, Startups und Unternehmen. Was sind denn, also erstmal finde ich es klasse, dafür zu werben, beziehungsweise zu unterstellen, dass ja doch vielleicht, jetzt ist so die Frage, ne, viele Startups und viele, sagen wir mal, junge Unternehmen oder kleinere sich genau an solche Sachen nicht rantrauen und dann ja vielleicht häufig sich in in ungeklärten rechtlichen Situationen oder wie ich es jetzt auch schon gesagt habe, mit einem gewissen Rechtsverständnis bewegen und sich einfach nicht trauen von Geld. Und häufig ist es ja so, dass solche Themen ja auch gar nicht im Fokus stehen. Ne? Das erlebe ich ja auch immer natürlich bei Gründern. Ne? Also ich habe einen Kollegen im Datenschutz, das ist ein Datenschutzberater quasi. Das ist jetzt jemand, der auch quasi wirklich, also er kann auch Beauftragter sein, aber der berät Unternehmen und baut halt da die Dinge halt mit auf. Aber so, ich sag mal, so wie so ein Coach, wie so eine Beratungsleistung. Und er sagt zu mir auch mal, ja Mensch, da müsste doch eigentlich jeder, der bei dir gründet, müsste doch erstmal sich mit dem Thema Datenschutz irgendwie beschäftigen. Und er versteht das immer gar nicht. Das sind für die meisten Gründer so, ja, das weiß ich und das mache ich irgendwann mal. Ja, also die meisten Gründer, die ich so erlebe, schieben das Thema zum Beispiel jetzt Datenschutz erstmal auf die lange Bank, weil sie was anderes wichtiger empfinden. Ja, na klar, ihre Idee, ihre Gründung, Kapital natürlich und diese ganzen Sachen. Was erlebt ihr so aus der Erfahrung oder eure Juristen? Was sind da so die großen Themen und wo sind Unternehmen auch froh, dass sie dann vielleicht den Weg zu euch gefunden haben? Also was sind da für Situationen neben einfach nur Spitzen, die man vielleicht abfängt mit bestimmten Themen, aber vielleicht kann man das ja ein bisschen so zusammenfassen in große Themen, die ihr häufig vorfindet in den Unternehmen.
Ja, doch, das kann man. Und das Thema Datenschutz ist in der Tat da eins der allerwichtigsten Themen. Also das ist definitiv unter den Top 3.
Häufig auch am unterschätztesten. Also habt ihr das Gefühl, dass die Unternehmen das unterschätzen oder also?
Nee, das glaube ich nicht, weil es hat vielleicht auch was damit zu tun, dass unsere Kunden im Regelfall schon etwas größer sind jedenfalls. Ja. Also wir arbeiten eigentlich sehr selten mit, ich sag mal so 2-3 Mann-Unternehmen zusammen, sondern da gibt's schon ein gewisses Geschäft jedenfalls. Also da muss man jetzt nichts von Adam und Eva neu aufbauen. Ja. Aber es gibt häufig, und das ist eigentlich auch so der Klassiker für uns, auch gerade im Datenschutzbereich, dann so eine gewisse operative Überforderung. Mhm. Also man ist sich der Themen durchaus bewusst. Weiß aber nicht so richtig, wie man sie dann tatsächlich in Angriff nimmt. Mhm. Und da gibt es dann natürlich wieder diese ganz klassische Situation, die wir jetzt schon mehrfach angerissen hatten. Da stellt sich dann immer die Frage, ja, gebe ich das jetzt an irgendeine externe Kanzlei heraus und werde da auf Deutsch gesagt möglicherweise abgezockt? Mhm. Oder wie kann ich das sonst lösen? Häufig will oder kann man dann dafür niemanden einstellen, weil erstens das vielleicht ein bisschen zu viel des Guten und einfach zu teuer wäre. Und das ist ja auch so ein Thema, da hofft man, dass es jetzt nicht zum Dauerbrenner-Thema wird, sondern man muss da mal so ein paar Sachen lösen und dann hoffentlich nimmt es anschließend nicht mehr ganz so viel Zeit in Anspruch. es gibt auch einfach so operative Themen. Nicht? Also ein Klassiker, den wir zum Beispiel relativ häufig sehen, ist das Thema Auskunftsersuchen. Je nachdem, was für ein Unternehmen es sich handelt, gibt es ja Unternehmen, die relativ viel Daten sammeln. Und dann gibt es nach der Datenschutzgrundverordnung diese Pflicht, bei einem Auskunftsersuchen eben die Daten, die gesammelt worden sind, dem Anfragenden zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und da muss man natürlich einfach einen operativen Prozess dahinter legen, der gleichzeitig auch compliant sein muss.
Ja.
Und das ist so ein Ding, da greifen dann operative Themen und rechtliche Themen ineinander. Wenn man damit zu einer Kanzlei geht, dann geben die einem vielleicht so seitenlange Ausführungen, wie man das alles theoretisch rechtlich compliant machen muss. Die Kanzleien haben aber wenig Ahnung von den operativen Prozessen, wie man das dann sinnvollerweise in einem Unternehmen aufzieht. Wenn man das aber jemand gibt, der weiß, wie ein Ticketing-System funktioniert und wie man irgendwie Unternehmensprozesse aufsetzt, dann hat der von den rechtlichen Themen keine Ahnung. Da geht es dann häufig darum, diese beiden Pole einfach zusammenzubringen. Und das ist was für uns so ein bisschen so ein Klassiker ist, ne? Weil wir da viele Leute haben, die eben operativ diese Erfahrungen mitbringen, das schon tausendmal vorher gemacht haben und dann eben für paar Monate im Unternehmen mit einem gewissen Zeitbudget diese Themen begleiten. Weil eben die haben vorher schon in 5 anderen Unternehmen genau das Gleiche gemacht und deswegen geht das dann relativ zügig. Die wissen, welche Ticketing-Systeme man da nimmt, welche Prozessschritte man dahinter stellt und gleichzeitig haben sie eben auch dieses juristische Kenntnis.
Spannend, also und wirklich, wirklich finde ich ein gutes Geschäftsmodell, was wirklich auch den Unternehmen hilft und das finde ich auch gerade, ich sag mal so, in modernen, also zumindest jetzt meine Empfindung, wenn es jetzt halt mal um Gründer und Startups geht, wirklich eine gute Lösung in modernen Hierarchiesystemen auch von Unternehmen, finde ich das eine hervorragende Lösung, wirklich so auch gut zu arbeiten. Eine Frage hatte ich mir noch aufgeschrieben, vielleicht kannst du da noch was kurz sagen. Warum ist es denn eigentlich so wichtig, von Anfang an rechtlich sauber zu arbeiten? Das ist auch ein bisschen die Frage, die ich eben, ne, so, was passiert sonst, beziehungsweise, also klar, ist natürlich eine gewisse rhetorische Frage, also warum sollte man denn nicht rechtssicher von Anfang an oder sauber arbeiten, ist völlig klar, aber ich glaube, du weißt schon, was ich meine.
Ja, also Teil der Antwort auf die Frage ist wahrscheinlich offensichtlich, deswegen ja. Überspringe ich den jetzt mal. Es hat aber auch, denke ich, eine ganz, ganz banale unternehmerische Komponente, nämlich es schlägt halt einfach ansonsten dergestalt zurück, dass man plötzlich dann überrollt wird mit den Folgefragen, die sich dann so ergeben. Und das muss nicht immer der Worst Case sein, dass es dann irgendwie jede Menge Rechtsstreitigkeiten plötzlich gibt, weil man eben vorher nicht compliant war. Sondern es kann auch einfach sein, dass man dann halt später die ganzen Geschichten neu aufsetzen muss und neu aufziehen muss, was wahnsinnig Sand ins Getriebe werfen kann. Weil man dann im Zweifelsfall zu diesem Zeitpunkt eigentlich gerade eher wachsen wollte, statt sich mit so internen administrativen Themen herumschlagen zu müssen. Deswegen ist es aus meiner Sicht absolut besser, von vornherein da eine gewisse Struktur dahinter zu legen, die eine gute Mischung ist aus natürlich sozusagen rechtlicher Wasserdichtigkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch einfach einer gewissen Pragmatik und einer gewissen Best-Practice-Orientierung, damit man sich nicht am Ende wiederfindet mit so einem akademischen Konstrukt, ne, was dann in der Praxis halt einfach nicht so gut funktioniert oder vielleicht auch einfach overdone ist. Ne? Man kann es ja auch übertrieben.
Ja, und also ich, also wie gesagt, ich habe es ja auch schon erwähnt, also bei größeren Startups, digitalen, die halt sehr schnell mit Investoren und so weiter stark wachsen, gibt es natürlich auch mit Sicherheit die Bestrebung, da relativ schnell rechtssicherer zu arbeiten. Aber es gibt halt auch wirklich viele Unternehmen, wie gesagt, die erstmal das Gefühl haben, ich starte erstmal und kümmere mich dann um gewisse Sachen. Und ich glaube, dass von Anfang an rechtssicher starten ist immer gut, wie mein Kollege da, der Datenschutzberater auch immer sagt. Naja, was er immer nicht ganz versteht, ist, die Leute fahren ja auch nicht erst Auto, machen dann später einen Führerschein. Also so, man erwirbt ja erst irgendwo eine Lizenz oder man erwirbt ja auch erstmal vielleicht irgendwie gewisse Grundlagen und eine Erlaubnis, ne? Ich sag mal so eine Fahrerlaubnis. Und er sagt immer, und beim Thema Datenschutz zum Beispiel vergessen das immer viele, dass man doch eigentlich da nicht einfach erstmal losrennen kann mit sensiblen Kundendaten und man irgendwann sagen kann später, weil im Grunde genommen ist ja da rein aus Datenschutz das Kind ja schon im Brunnen gefallen. Ne? Ich kann ja nicht erst sagen, ich starte jetzt einfach mal und ich habe gar keine datenschutzentsprechenden sicheren Systeme oder Prozesse irgendwie aufgebaut, weil im Grunde genommen hat man damit ja schon aus datenschutzrechtlichen Gründen ja schon mal so ein paar Fehler begangen. Ne? Also
und es ist eigentlich an der Stelle noch nicht mal so sehr ein rechtliches Problem, also es ist natürlich auch ein rechtliches Problem, aber was ich an der Stelle viel dramatischer und fataler finde, ist, dass das halt einfach die unternehmerische Entwicklung dann wahnsinnig auffällt, weil man muss alles nochmal aufbauen. Ja. Das ist so ein bisschen so, also bei einem meiner Startups haben wir mal so einen Konstruktionsfehler auf der Softwareseite gemacht. Da haben wir gedacht, so mit so einer Quick-and-Dirty-Geschichte erstmal ein MVP, Minimum Viable Product, entwickeln zu können. Und das war ganz nett. Also das stand dann da auch und das sah auch nett aus und das hat auch soweit funktioniert. Wir mussten aber anschließend feststellen, dass die Softwarearchitektur, die die Leute, mit denen wir da zusammengearbeitet haben, dahinter gelegt hatten, überhaupt nicht dafür geeignet war, die ganze Geschichte irgendwie weiterzuentwickeln. Mhm. Also wir haben dann da User-Testings, AB-Testings und so weiter gemacht und dann eben in der vorhin schon angeschnittenen Logik die Sache iteriert und den Marktbedürfnissen weiter anzupassen versucht. Ging nicht, weil die Softwarearchitektur ungeeignet dafür war. Da mussten wir das ganze Ding wieder einstampfen. Unseren Laden de facto eigentlich erstmal wieder zumachen und neu aufziehen mit einer Softwarearchitektur, die für Iterationen überhaupt geeignet ist. Und das ist genau das gleiche Thema auf der rechtlichen Seite. Ja. Zumal es ja auch häufig, gerade bei Datenschutzthemen, dann eng miteinander verwoben ist. Also wenn man da dann jetzt mal angenommen, es geht um ein digitales Startup, da Software und Tools und so weiter da hinterlegt hat, die dann doch nicht datenschutzcompliant sind, da muss man die ja komplett einstampfen und ersetzen durch andere Themen und die ganzen Daten dann da irgendwie rüberschaufeln und so weiter. Das ist, das kann dann schnell zu einem mittleren bis größeren Albtraum werden. Mhm.
Ja, das ist extrem spannend. Also, fassen wir mal zusammen. Du hast eine spannende Reise bisher schon hingelegt, tolle Dinge entwickelt und wirklich in einem Bereich gewesen oder jetzt tätig mit und Lösungen angeboten, mit dem ich tatsächlich persönlich so als Betriebswirt etwas weniger Kontakt hatte. Umso spannender finde ich, dass wie sich das wirklich so einen roten Faden durchzieht, was du da so entwickelt hast, welche Gedanken du hast, auch Kritik letztendlich an dem Rechtsanwaltssystem, den manche Kunden nichts entgegenzusetzen haben und irgendwie ausgeliefert sind und dadurch ja auch eine Problematik, sagst du ja auch, entsteht, dass viele sich ja gar nicht dann trauen, weil sie Angst vor den großen Kosten haben, erst gar nicht den Schritt dahin wagen. Und das muss nicht sein und dafür gibt es Lösungen, dafür gibt es gute Lösungen, die du teilweise früher in deinen Startups schon angefangen hast zu entwickeln und jetzt mit Axiom anbietet. Und das finde ich wirklich hervorragend und dass du dich da selber ja als Anwalt genau kritisch mit diesen Dingen beruflich auseinandergesetzt hast und da wirklich, und das merkt man an allen Dingen, die du machst und die du sagst, lösungsorientiert, unternehmerisch und auch für Unternehmen Prozesse besser zu machen und diese Dinge wirklich integrativ und lösungsorientiert anzubieten. Und von daher Wirklich ein spannendes Thema und ich glaube, wir sollten an der Stelle alle diejenigen Unternehmen und Startups und die so im Gründungsprozess sind, ermutigen, wer da wenig Kontakt mit solchen Dingen hat. Also es gibt solche tollen Lösungen und ihr müsst nicht immer zu der besten Anwaltskanzlei in den großen Städten rennen und euch da irgendwie ausgeliefert fühlen, sondern findet den Weg zu Daniel vielleicht wahrscheinlich schwierig direkt, aber zum Unternehmen Exim, wir werden das natürlich verlinken. Wer da Fragen zu hat, gerne Fragen stellen. Daniel, es war ein spannendes Gespräch und bist eine spannende Persönlichkeit. Von daher danke ich dir ganz herzlich für dieses sehr spannende Interview und ich wünsche dir auf jeden Fall mit deinem Unternehmen und vielleicht fallen dir ja auch noch zukünftig noch ein paar neue Dinge ein, die du verbessern kannst auf dem Rechtsgebiet und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch noch mal irgendwann ein Startup oder eine neue Idee, die du verwirklichst. Da würde ich mich freuen, wenn wir uns dann nochmal unterhalten.
Ich mich auch. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, Frank. Hat mich sehr gefreut.
Gerne. Ich wünsche dir was. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Ja, das war die Folge mit Dr. Daniel Biene. Wenn dir diese Folge oder andere Folgen von unserem Podcast gefallen hat, dann würde ich mich über eine kleine Bewertung bei iTunes freuen. Einfach eine kleine Bewertung, reicht auch eine kleine Sternebewertung oder halt irgendwie was kommentieren. Schreibt mir Kommentare, wenn ihr irgendwas wissen wollt zum Thema oder auch über Daniel. Wir werden natürlich einige Informationen wie immer in den Shownotes verlinken. Und wenn ihr Fragen zur Selbstständigkeit habt, zu eurer Gründung habt, dann meldet euch bei mir. Ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund. Tschüss.